Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wir haben heute den 16.04. Es ist 17.13 Uhr und wir schauen in die Nachrichten. Der Umgang mit der AfD im Bundestag sorgt weiter für Diskussionen zwischen den wahrscheinlich künftigen Koalitionspartnern Union und SPD. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten Miersch warnte vor einer Normalisierung der Partei. Er sagte, die AfD stelle in weiten Teilen die Verfassung in Frage. Miersch kritisierte zudem den CDU-Politiker Jens Spahn, der die Debatte mit seinen Äußerungen am Wochenende ausgelöst hatte. Spahn wiederum verteidigt seine Aussagen im Gespräch mit dem Medienhaus The Pioneer. Er warf seinen Kritikern Empörungsrituale vor. Spahn, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat denn der Spahn schon wieder gemacht und warum hat er überhaupt noch politische Kompetenz, nachdem er mal Gesundheitsminister war und die Krankenkassen zerfickt hat? Warum darf der überhaupt noch was machen? Warum ist der überhaupt noch politisch aktiv? Den habe ich nicht gewählt. Jens Spahn muss gehen. All diese Dinge sind berechtigte Ansatzpunkte, berechtigte Gedanken, wenn ihr an Jens Spahn denkt. Berechtigt, absolut berechtigt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch kurz mitteilen, was Jens Spahn in seiner vollsten politischen Kompetenz von sich gegeben hat. Spahn hatte erklärt, er empfehle, die AfD in den parlamentarischen Verfahren so zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei. Die Politik müsse einfach anerkennen, wie viele Millionen Deutsche die AfD gewählt hätten. Dabei geht es unter anderem um die Besetzung von im Bundestag, Ausschussvorsitzenden im Bundestag. Die Partei konnte die Ämter bisher zumeist nicht besetzen, weil ihre Kandidaten von den anderen Abgeordneten nicht mit der nötigen Mehrheit gewählt wurden. Jens Spahn also. Wisst ihr, was das ist? Das ist nicht nur eine politische Aussage von jemandem, der in keiner Art und Weise jemals wieder politische Aussagen treffen sollte. Jens Spahn sollte sich von der Berufspolitik zurückziehen und einen Blumenladen eröffnen. Von mir aus kann er braune Rosen verteilen. Oder blaue. Ist mir vollkommen egal. Aber was das ist, ist der offensichtlichste Versuch eines Stimmungsbarometers. Das ist den Fuß ins Wasser halten, um mal herauszufinden, wie ist denn aktuell so die Stimmung, wenn wir mit den Faschos zusammenarbeiten? Wollt ihr das immer noch nicht? Das hier ist das. Alle paar Wochen, alle paar Monate passiert das in einer gegebenen, fast absehbaren Regelmäßigkeit. In einer vollkommenen Regelmäßigkeit. Fast berechenbar sitzen in regelmäßigen Abständen CDU-Politiker in irgendwelchen Talkshows, bei irgendwelchen Medienhäusern und sagen, ja, wir müssen mit der AfD und dann werden sie einfach einen Spruch machen, um herauszufiltern, hey, ist das für mich denn jetzt, kann ich, darf ich, ist es okay? Und je weniger Aufschrei das Ganze erregt, desto mehr wird darüber nachgedacht, okay, die Normalisierung schreitet voran. Mit der Absicht, und das ist ja auch etwas, was wir hier prognostizieren, dass die nächste Bundestagswahl 2029 eine unglaublich unangenehme Stimmung zurücklassen wird. Ich halte 2029 für das erste Jahr, in dem Schwarz-Blau möglich ist, beziehungsweise Blau-Schwarz. Gut, aber das ist der erste Artikel aus dem Deutschlandfunk. Ich wollte es unbedingt mit euch teilen. Wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass Jens Spahn ein dummer Wichser ist. Entschuldigung, ich reagiere eher allergisch auf Völkermord. Israel will alle eroberten Gebiete im Gazastreifen, im Libanon und in Syrien dauerhaft unter militärische Kontrolle behalten. Das ließ Israels Verteidigungsminister Katz über sein Büro mitteilen. Zur Begründung hieß es, die Besetzung sorge für eine Pufferzone zwischen feindlichen Kämpfern und Israel. Bei den Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe ist die israelische Militärpräsenz im Gazastreifen einer der Streitpunkte. Die Terrororganisation pocht auf einen Abzug der Truppen als Voraussetzung dafür, weitere Geiseln freizulassen. Israel kontrolliert nach UNO-Angaben inzwischen rund 2/3 des Gazastreifens. Das ist eine neue Entwicklung, die da stattfindet. Wenn man das Waffenruhe nennen kann, oder eigentlich kann man das schon Waffenruhe nennen, die jetzt vor fast 4 Wochen stattgefunden hat, wurde ja von Israel gebrochen. Es gab da aber auch Zusammenhänge mit nicht freigelassenen Geiseln und so weiter und so fort. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr kritisch um den Gazastreifen, also äußerst kritisch, kritischer denn je, denn wir haben unter Donald Trump einen Präsidenten, der den Mittleren Osten und den Gazastreifen als ein attraktives Immobilienprojekt bezeichnet, das mit der Deportation von unzähligen Palästinensern zusammenhängt und der Abschiebung in den Libanon zum Beispiel. Absolute Katastrophe, diese Entwicklung, und man sieht dabei zu und kann nichts machen. Und das ist allgemein etwas, bei dem ich sagen will, man muss sich mit dem Gefühl des Kontrollverlustes arrangieren. Es ist ein unausweichliches Gefühl, das ich nachvollziehen kann. Ne? Man muss das trainieren. Man muss diesen Weltschmerz ausblenden, um den Kontrollverlust zu kontrollieren und nicht vollkommen durchzudrehen. Gucken wir in die Tagesschau und einen überwältigenden Artikel, der einen negativen Eindruck hinterlässt. In Großbritannien gibt es jetzt ein letztinstanzliches Gerichtsurteil, also wirklich in der absolut letzten Instanz entschieden. Gesetzliche Gleichstellung gilt nicht für Transfrauen. Holy shit. Bislang wurden in Schottland auch Transfrauen bei manchen Frauenquoten einbezogen. Dagegen hatte eine Frauenrechtsgruppe geklagt und erhielt nun Recht. Kritiker sehen Transmenschen nun nicht mehr ausreichend vor Diskriminierung geschützt. Wenn es um die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen geht, zählt in Großbritannien das biologische Geschlecht, nicht das soziale Geschlecht. Das hat das oberste Gericht des Landes entschieden. Wie die Richter des Supreme Courts in London einstimmig feststellten, zielt das britische Gleichstellungsgesetz, der 2010er Equalities Act, in erster Linie auf den Schutz biologischer Frauen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Transfrauen nicht auch indirekt davon profitieren. Betonte der Vorsitzende Richter Patrick Hodge. Na, dann bin ich ja froh, dass die indirekt von Rechten profitieren. Als trans werden Personen bezeichnet, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen. Zitat: Die Definition von Geschlecht im Gleichstellungsgesetz von 2010 stellt klar, dass das Konzept von Geschlechtern binär ist. Eine Person ist entweder ein Mann oder eine Frau, heißt es in dem Urteil. Regelungen zum Schutz von Frauen schließen demnach per Definition Männer aus. Die Entscheidung gilt als weitreichend, beispielsweise bei der Frage, ob Transfrauen bei Frauenquoten als Frauen gezählt werden, ob sie Orte wie Damenumkleiden benutzen dürfen oder von lesbischen Gruppen ausgeschlossen werden können. Aber nicht vergessen, die werden indirekt profitieren, die ja davon anscheinend. Indirekt können die ja davon profitieren. Großbritannien, ne? Hintergrund ist eine 2018 vom schottischen Parlament gebilligtes Gesetz, das eine Frauenquote von 50% in Führungsgremien von öffentlichen Einrichtungen des britischen Landesteils vorschrieb. In dessen Definition von Frauen wurden auch Transfrauen einbezogen. Die Frauenrechtsgruppe For Women Scotland klagte gegen das Gesetz. Mit der darin formulierten Neudefinition von Frauen habe das Parlament seine Befugnisse überschritten, argumentierten Anwälte der Organisation. Politiker führten daraufhin neue Richtlinien ein, laut denen vor dem Gesetz Menschen als Frauen gelten, die ein Zertifikat zur Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität vorlegen. Die Regierung hatte argumentiert, dass die Anerkennung von Transfrauen als Frauen für alle Lebensbereiche gelte. Deshalb sollten sie auch bei der Erfüllung von Frauenquoten in Vorständen gezählt werden. Eine solche Interpretation sei jedoch inkonsistent, urteilten die Richter des Supreme Courts, weil etwa Transmänner, die biologische Kinder gebären könnten, von Mutterschutzregelungen ausschließen. Vor Gericht in Schottland waren die Kläger mehrfach gescheitert. Aber in letzter Instanz erhielten sie nun Recht. Unterstützt wurden die FSW, also diese For Women Scotland, unter anderem von der Harry Potter-Autorin und Transfeindin J.K. Rowling, die das Thema Frauenrechte versus Rechte von Transmenschen seit langem zu ihrem zentralen Anliegen gemacht hat und für ihre kontroversen Äußerungen dazu teils scharf kritisiert wurde. Unter anderem hatten sich frühere Darsteller ihrer Helden wie Daniel Radcliffe und Emma Watson deswegen von ihr distanziert. Kritiker des Urteils, etwa die Menschenrechtsgruppe Amnesty International, beklagten einen Ausschluss von Transmenschen von Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Dies verstoße gegen Menschenrechtsnormen. Der Vorsitzende Richter Patrick Hodge betonte, das Urteil bedeutet nicht, dass Transmenschen nicht umfassend vor frauenfeindlicher Diskriminierung geschützt werden. Ich möchte das nochmal zitieren, weil das wichtig ist in dieser Debatte. Der Vorsitzende Richter Patrick Hodge betont, das Urteil bedeutet nicht, dass Transmenschen nicht umfassend vor frauenfeindlichen Diskriminierung geschützt werden. Merkt euch das kurz. Ich zitiere weiter. Die Entscheidung gilt als weitreichend, beispielsweise bei der Frage, ob Transfrauen bei Frauenquoten als Frauen gezählt werden, ob sie Orten bei Damenumkleiden benutzen dürfen oder von lesbischen Gruppen ausgeschlossen werden können. Der Richter sagt, Das Urteil bedeutet nicht, dass Transmenschen nicht umfassend vor frauenfeindlicher... Achso.
Gut.
Ich habe das Gefühl, wie oft bei dieser Debatte, dass Menschen dieses komplexe, für sie nicht normal, als normal angesehene Thema grundsätzlich nicht verstehen. Besonders, wenn sie Dinge benutzen und Begriffe benutzen wie Transsexualität, was ja auch immer noch ein veralteter oder ein gängiger Begriff ist, aber eben ein veralteter Begriff. Hier geht es nicht um Sexualität in keiner Form, niemals. Es geht um Identität. Es geht um Identität, was die Menschen für sich selber in ihrer Wahrnehmung sind und sein wollen. Und das ist vollkommen problemlos. Es gibt da kein Problem. Diese Horrorszenarien, die grundsätzlich gezeichnet werden, sind keine Realität. Es ist absurd, dass wir in 2025 immer noch mit dieser Problematik zu tun haben, aber gleichzeitig ist es auch verständlich, weil die Leute immer dümmer werden. Und auch immer dümmer werden wollen durch den Konsum von verkürzten Inhalten auf Social Media. Ich finde es befremdlich. Die Debatte darum hat ja schon, also das ist ja jetzt nicht, wir reden, was denn, seit über 10 Jahren reden wir über dieses Thema, vielleicht sogar schon länger, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich kann ja verstehen, wenn wir so 2016 hätten, so 2017 hätten und die Leute das einfach noch nicht gerafft haben, dann würde ich verstehen, okay, das ist was Neues, die sind noch nicht alles auf der Höhe, aber wir haben hier so viel Zeit und so viele Inhalte, so viel Wissen erlangen können, es gibt so viele Fälle, es gibt so viel Aufklärungskampagnen, es gibt so viel aktivistische Bestrebungen, es gibt so viele offene Menschen, die auch durch ihre Offenheit einfach erklären, was ist und was nicht ist. Und deswegen sollte es in diesem Zusammenhang eigentlich keine Probleme geben. Dieses Urteil wird ein Rückschritt in diesem Zusammenhang sein. Ja, anders lässt sich das nicht erklären. Ne? Es wird ein Rückschritt sein. Ne? Da das die letzte Instanz ist, weiß ich gar nicht, ob man dagegen noch irgendwie vorgehen kann. Dass alle anderen Instanzen davor dagegen entschieden haben, ist schon ein bisschen, ne? Ja. Ich gehe davon aus, dass es hier einfach nicht, dass das Problem in diesem Fall, gerade bei dem Supreme Court Urteil, eine hochgradig rechtliche Frage mit einer neuen gesellschaftlichen Identität ist. Und das Rechtliche an diese gesellschaftliche neue Wirklichkeit einfach noch nicht aufgeschlossen hat. Anders lässt sich das ja natürlich nicht erklären, aber vielleicht ist das auch eine Erklärung. Schlecht ist es ohnehin. Es braucht diesbezüglich einfach mehr Aufklärung und mehr Bildung. Die Leute müssen das raffen, dass das nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern dass das eine Identitätsfrage ist. Ich glaube, dann wird das nur besser. Die EU-Kommission hat eine Liste mit 7 sicheren Herkunftsländern veröffentlicht. Asylanträge aus diesen Staaten sollen künftig im Schnellverfahren bearbeitet werden. Darunter sind unter anderem Marokko und Tunesien. Die EU-Kommission will zentrale Elemente des neuen Migrations- und Asylpakts bereits vor dem offiziellen Inkrafttreten im Juni des kommenden Jahres umsetzen. Kurze Einordnung. Es gibt ja für 2026, also in genau einem Jahr und 2 Monaten, ein neues europäisches Asylprinzip. Nämlich, dass an den europäischen Außengrenzen Gefangenenlager gebaut werden. Und diese Gefangenenlager mit Frauen und Kindern dann innerhalb von 3 bis zu 6 Monaten darüber entscheiden, ob eine Person nach Europa kann oder nicht. Das ist die sogenannte GEAS. Ja, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich glaube, das war der Kurzbegriff war GEAS, glaube ich. Ne? Genau, die GEAS-Reform. Gemeinsames europäisches Asylsystem. Genau. Das heißt, an den europäischen Außengrenzen kommen gefangenenähnliche Lager. Dort werden dann alle Geflüchteten zusammengepfercht. Diese werden dann in gefängnisähnlichen Zuständen gehalten und dann wird durch Wachpersonal und allgemeines Sicherheitspersonal die Identität überprüft, im Lager konzentriert und dann wird darüber entschieden, ob die Personen nach Europa dürfen oder nicht. Und wenn nicht, dann, wer weiß, keine Ahnung, zurück in Kriegsgebiet oder so und zurück wo auch immer hin. Das schließt Frauen und Kinder mit ein. Heute hat sie erstmals eine gemeinsame europäische Liste sicherer Herkunftsstaaten vorgeschlagen. Asylanträge aus diesen Ländern sollten künftig bevorzugt im Schnellverfahren bearbeitet werden, da eine Ablehnung in der Regel wahrscheinlich ist. Auf der vorgeschlagenen Liste stehen Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Nach Angaben der EU-Kommission soll das beschleunigte Verfahren höchstens 3 Monate dauern. Die EU-Staaten müssen dennoch jeden Asylantrag individuell prüfen, unabhängig davon, ob ein Mensch aus einem sicheren Herkunftsland stammt oder nicht. Die Liste würde für alle Mitgliedstaaten gelten, nationale Listen aber nicht ersetzen. Von den 7 von der EU-Kommissanten genannten Ländern stehen bisher beispielsweise nur eines auf der entsprechenden Liste des Bundesamts für Migration und Geflüchtete. Kosovo. Nach welchen Kriterien sichere Herkunftsländer festgelegt werden können, ist derzeit Gegenstand eines Verfahrens am Europäischen Gerichtshof. Ein Urteil wird in den kommenden Monaten erwartet. Wie die Kommission in Brüssel weiter mitteilte, sollen auch für als sicher deklarierte Staaten Ausnahmen von dem beschleunigten Verfahren möglich sein, etwa für Migranten aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Regionen. Nach ihrer Auffassung erfüllen zudem auch EU-Beitrittskandidaten grundsätzlich die Kriterien für sichere Herkunftsstaaten. Ausnahmen würden für Länder gelten, in denen es im Zusammenhang mit Konflikten rücksichtslose Gewalt gäbe, wegen den EU-Sanktionen verhängt wurden und oder wenn es eine Anerkennungsrate von mehr als 20% für Asylgesuche aus diesem Land gäbe. Darüber hinaus soll es Mitgliedstaaten früher als bislang vorgesehen möglich sein, selbst festzulegen, für welche Länder beschleunigte Verfahren oder Verfahren direkt an der Grenze erlaubt sind. Die EU-Kommission sieht diese Möglichkeit vor, wenn im Schnitt 20% oder weniger der Anträge aus dem entsprechenden Land angenommen werden. Eine EU-weite Liste könnte Verfahren weiter vereinheitlichen, bedeutet jedoch nicht automatisch mehr Abschiebung. Eine Vereinheitlichung könnte aber unter anderem dazu führen, dass die Anträge oder dass für Antragsteller aus diesen Ländern die Fristen für Widerspruch und Klagen nach einem abgelehnten Asylantrag kürzer ausfallen, sodass ihre Verfahren schneller abgeschlossen werden. Die EU hatte sich im vergangenen Jahr auf eine umfassende Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS, verständigt. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssten dem aktuellen Vorschlag der Kommission noch zustimmen. Eben gerade hat jemand gefragt, gibt es denn schon Ideen, wie diese Lager aussehen können? Ja, Moria. Die werden so aussehen wie Moria. Ich kann nur folgenden Hinweis geben, weil das wird jetzt in den nächsten Monaten immer wieder stattfinden. Das wird sukzessive so ein bisschen durchsickern durch die Medien, weil 2024 noch unter der Ampel oder sogar 2023, zumindest als beschlossen wurde, dass die GEAS kommt, ist es wie bei allen anderen europäischen Initiativen zur neuen Gesetzgebung oder Reform, die jeweiligen Nationen haben 2 Jahre Zeit, um das in nationales Recht umzusetzen. Ihr werdet also wahrscheinlich in einem Jahr oder vielleicht wird doch in, ich denke in einem Jahr, in so gut wie einem Jahr, vielleicht sogar ein bisschen früher, wird man erste Bilder von diesen Gefängnissen sehen. Und die werden nicht an deutschen Außengrenzen sein. Die sind an europäischen Außengrenzen. Ziel ist nochmal, in Krafttreten dieses neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems ist Juni 2026. Juni 2026 soll das werden. Soll das losgehen. Ich versuche mich von Live-Tickern fernzuhalten, weil Live-Ticker, was Breaking News und Nachrichten angeht, sind einfach eine sehr unsichere Sache. Eine Sache kann ich euch aber nicht vorenthalten. Heute um 13 Uhr. Nun gibt es noch mehr Verwirrung um Trumps Zölle. Das Weiße Haus sorgt derzeit mit fragwürdigen Angaben zu Zöllen für Irritation. Zitat: Aufgrund seiner Vergeltungsmaßnahmen muss China nun mit Einfuhrzöllen von bis zu 245% auf die USA rechnen, heißt es in einem Factsheet, in einem Faktenblatt des Weißen Hauses. Auch China scheint zunächst keine näheren Auskünfte zu haben. Außenministersprecherin Lin Jian sagte auf einer Pressekonferenz vor Journalisten als Antwort auf die Frage, was hinter der Behauptung steckt, Zitat, sie könne sich unter dieser Nummer an die US-Seite wenden, um eine Antwort zu erhalten. Bislang gilt ein Zollsatz von 145%. 145% außer für Laptops, also Computergeräte, für Mikrochips, für Bildschirme und für Telefone. So, jetzt habe ich ein bisschen geguckt, ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Ich versuche, was das angeht, ja immer auf dem Laufenden zu bleiben mit der Situation rund um die Zölle. Und es ist sehr, sehr schwer, das zu tun, weil es einfach so viel gleichzeitig passiert. Eine Sache ist mir dennoch aufgefallen, mit der ich euch mal konfrontieren wollte. Die aktuelle Situation ist also so, dass China 145% extra Zölle an den Konsumenten, also Firmen in Amerika geben diesen Preis an Konsumenten in Amerika weiter, wenn sie Produkte aus China importieren. Sprich, betroffene Artikel sind mit 145% Aufpreis versehen. Außer Computer, Telefone, Mikrochips. Und ich habe mal geguckt, was ist denn die nächste Kategorie von Dingen, die aus China nach Amerika importiert werden, die höchste? Es sind fucking Spielzeuge. Ich wusste das gar nicht, aber es sind Spielzeuge. Das heißt, Spielzeuge, die aus China importiert werden und in Amerika verkauft, kosten jetzt 145% mehr. Unter anderem Spielzeuge, super teuer. Wisst ihr, was aber auch interessant ist? Wenn du ein Telefon aus China importierst, dann bist du nicht von Zöllen betroffen, weil die haben eine Ausnahme. Soweit so klar. Wenn du allerdings in Amerika Telefone produzieren möchtest und du bestellst dir alle Einzelteile dazu, außer die Chips selber, also die Mikrochips, die man, also die, der Prozessor, dann sind die von Zöllen betroffen. Und jetzt sagt ihr, Moment, stopp, halt, stopp. Was? Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, wenn du aus China einen PC kaufst, im Ganzen, dann ist der nicht von dem Zoll betroffen. Wenn du aber aus China Einzelteile dieses PCs holst oder Segmente oder irgendwie den selbst produzieren willst in Amerika und dir die Teile dazu holst, nicht alle Teile, wie gesagt, wegen den Mikrochips, hängt immer davon ab, wo was drin ist, dann sind sie betroffen. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Ausnahmen zu den Zöllen, die da existieren und die Zölle selbst, sind eine Subventionierung für chinesische Firmen. Also, wenn eine chinesische Firma ein Telefon nach Amerika exportiert und das in Amerika an einen Kunden verkauft wird, dann macht das eine chinesische Firma über einen Mittelsmann in Amerika. Wenn eine Firma in Amerika ein eigenes Telefon bauen will und dafür die Einzelteile aus aller Welt holt, unter anderem aus China, dann kostet denen das mehr und das muss dann der Kunde tragen. Anderes Beispiel, wenn eine Firma aus China über einen Mittelsmann in Amerika einen Komplett-PC, einen Laptop nach Amerika exportiert, importiert, dann ist er von dem Zoll befreit. Wenn du allerdings die Einzelteile für eine Firma in Amerika zusammenkaufst, um einen eigenen PC zu bauen, abhängig davon, was du holst und wo welche Inhalte drin sind, dann kommt der Zoll obendrauf und das muss dann von dem Kunden getragen werden. Ladies and Gentlemen, meiner Ansicht nach sind die jetzigen Strafzölle mit den Ausnahmen dazu eine komplizierte Subvention chinesischer Produkte. Donald Trump hat die ganze Sache so komplex und so dumm aufgebaut, dass er es geschafft hat, chinesische Firmen zu subventionieren und amerikanische Firmen, die logischerweise auf einen globalen Markt von Einzelteilen zugreifen, zu bestrafen. What the fuck? Ich habe mich ungelogen gestern mehrmals hingesetzt und habe mir die Hände am Kopf zusammengeschlagen. Ich fasse es nicht, aber zum jetzigen, nochmal, das kann sich schnell ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das sehr, sehr kompliziert und sieht wohl so aus. Stay, warum redest du darüber? Das ändert sich sowieso jederzeit wieder und interessiert in Deutschland, Europa überhaupt nicht. Das klingt von jemandem, der keine Ahnung hat, wovon er redet, natürlich sehr, 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 sehr einleuchtend. Aber du irrst dich. Du irrst dich sehr. Oh, du irrst dich sehr. Wenn China und Amerika einen Handelsstreit haben und China und Amerika nicht miteinander handeln, China aber sehr viele Waren herstellt und Amerika auch irgendwie Waren will. Wohin müssen die Waren aus China? Oder wohin gehen die Waren aus China? Wenn sie einen ihrer größten Absatzmärkte nicht mehr haben, weil das einfach nicht mehr lohnt. Wohin gehen die Waren? Bleiben die in China? Schiffen die nach Afrika? Die gehen wahrscheinlich nach Europa. Das ist also für jemand wie Deutschland oder für Nationen in Europa extrem kritisch. Und du hast recht, es ist eine extrem dynamische Situation. Es ist aber dumm zu sagen, dass aufgrund einer extrem dynamischen Situation man nicht darüber reden sollte, weil das ändert sich ja so schnell. Ich finde, Gerade weil es sich so schnell ändert, müssen wir festhalten, hey, das ändert sich extrem schnell, der Stand ist jetzt so. Das ist übrigens auch der Grund, warum vor diesem Artikel ganz am Anfang der Nachrichtensendung mittlerweile nicht nur mehr der Tag genannt wird, sondern auch die Uhrzeit. Weil sich das so schnell ändert. Nur weil sich etwas schnell ändert, heißt es nicht, dass man sagen kann, da sollte man nicht drüber reden. Und nur weil sich etwas in Amerika ändert und in China ändert, sollte man aufgrund einer globalen Vernetzung von Marktwirtschaft nicht sagen, das interessiert niemanden in Europa, in Deutschland. Das ist eine dumme Aussage. Also das ist offensichtlich, das ist ja offensichtlich meh. So, alles, was in Amerika passiert, alles, was in China passiert, betrifft Deutschland natürlich. Und der Beleg dafür ist, du kannst ja einfach mal deinen Neo-Broker aufmachen und gucken, wie die Kurse der letzten 2 Wochen aussehen. Weil mit dieser Idee könnte man ja sagen, geht uns nichts an. Ist aber nicht so. Das interessiert Deutschland sehr wohl. Offensichtlich. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Es ist komplett irre. Deswegen, doch, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Und das ist besonders relevant, was zwischen diesen beiden Nationen passiert. Am Ende ist es vielleicht sogar möglich, dass Europa so einen kleinen Vorteil daraus ziehen kann. Who knows? Wieso ist es schlecht, wenn die Überproduktion der Chinesen nach Europa geht und nicht in die USA? Weil dann deutsche Firmen pleite gehen. Also wenn die Überproduktion, die für Amerika bestimmt ist, mit einer Subvention nach Europa kommen, dann geht Deutschland zum Beispiel Bruch, was Autobauen angeht. Ne? Viel Angebot mit einer geringen Nachfrage in einem Markt, der schon allgemein von dem Akteur, der da besonders viel Angebot hat, dominiert wird, bedeutet sinkende Preise. Und sinkende Preise bedeutet, in einem Land, in dem die Personalkosten deutlich unter dem Wert sind, der es beispielsweise in Deutschland ist, das ist nicht gut. Also langfristig ist das, der Markt reguliert das, aber es ist besonders, ist nicht gut. Ja? Besonders mit der Entwicklung der Automobilindustrie in Märkten wie China. Ich meine, Mercedes, VW, Porsche, BMW, alle bauen gerade Mitarbeiter ab, weil die in China keine Autos mehr verkaufen oder zumindest nicht mehr so viel. Und jetzt werden sie zukünftig in China nicht mehr nur weniger Autos verkaufen, tendenziell werden sie auch in Europa weniger Autos verkaufen, weil die chinesischen Autos technisch auf einem ganz anderen Stand sind mit einem ganz anderen Preis. Das ist das Problem. Ne? Wenn das Opfer zur Täterin wird, verrückter Artikel, hört mal zu. Eine Frau wird auf einer Rolltreppe von einem Mann sexuell belästigt. Sie zieht ein Messer und sticht auf ihn ein. Er stirbt. Jetzt ist die Frau wegen Totschlags für 2 Jahre auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil ist härter ausgefallen als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Als das Urteil fällt, hält die Angeklagte die Hände vor dem Mund zu. Zu 2 Jahren auf Bewährung wird sie verurteilt wegen Totschlags. In der Bewährungszeit soll sie 500 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Eine härtere Strafe als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die Angeklagte habe sich in einer schwierigen Situation befunden, erklärt die Vorsitzende Richterin. Aber sie habe erkennen müssen, dass sie im Moment der Tat keiner Gefahr mehr ausgesetzt gewesen sei. Zitat: In dem Moment, in dem ich jemanden angreife, kann ich mich nicht mehr auf eine Notwehrlage beziehen. Im vergangenen Juni hatte die Angeklagte, eine US-Amerikanerin, damals 20 Jahre alt, einen Mann am Hauptbahnhof in Kaiserslautern erstochen, nachdem er sie sexuell belästigt hatte. Der Fall machte Schlagzeilen nicht nur in Kaiserslautern, sondern sogar Elon Musk mischte sich mit einem Tweet ein. What's wrong with Germany, schrieb er über einen Screenshot aus der Daily Mail, einem rechten Magazin übrigens. Eine US-Amerikanerin habe versehentlich einen Eritreer erstochen. Nun drohen ihr 10 Jahre Haft, hieß es darin. Versehentlich. Tatsächlich ist der Fall komplizierter und er stellt die Frage, wie weit darf eine Frau gehen, wenn sie sexuell belästigt wird? Das Urteil des Landesgerichts Kaiserslautern gibt am Mittwoch zumindest diese Antwort. So weit, wie die Angeklagte gegangen ist, hätte sie nicht gehen dürfen. Was genau sich am Tatort abgespielt hat, haben gleich mehrere Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Richterin ließ die Videos in der Verhandlung zeigen. Man sah, wie die Angeklagte in Shorts mit Badetasche die Rolltreppe herunterfährt. Wie sich das Opfer ihr nähert, ihr mit der rechten Hand ans Gesäß fasst. Zitat, unvermittelt mit festem Griff, wie es der Staatsanwalt nannte. Man sah, wie die Angeklagte den Mann zur Rede stellte und ein Springmesser aus ihrer Tasche holte. Zitat, don't touch me, soll sie Zeuginnen zufolge gesagt haben. Sie machte mehrere Stichbewegungen. Der Mann weicht zurück. Als sie nicht aufhört, greift er nach ihrer Hand mit dem Messer. Was dann passiert, ist kaum zu erkennen. Alles geht blitzschnell. Nach wenigen Sekunden sackt der Mann in sich zusammen. Die Verletzungen hätten darauf hingedeutet, dass schnell und massiv zugestochen wurde, sagte der Gerichtsmediziner vor Gericht. Das Messer traf die Körperhauptschlagader. Der Mann starb nach kurzer Zeit. Zitat: Ich glaube, ich könnte jemanden getötet haben, schrieb die Angeklagte später einem Bekannten per SMS. Warum beließ die junge Frau es nicht bei einer Drohung mit dem Messer? Die Angeklagte habe eine ängstlich geprägte Persönlichkeit, hieß es in dem Gutachten, aus dem die Jugendgerichtshelferin vorlas. Die junge Frau habe in vielen Entwicklungsbereichen Defizite, treffe Entscheidungen eher situativ als in die Zukunft gerichtet. Außerdem habe sie angegeben, im Alter von 12 Jahren schon einmal ähnlich sexuell belästigt worden zu sein wie am Tag der Tat. Zitat: Das Opfer war am Anfang der Angreifer, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch. Die Angeklagte habe auch durch ihre Vorgeschichte stark auf den Angriff reagiert. Der Anwalt der Nebenklägerin, der Ehefrau des Opfers, sah das anders. Zitat: Soll jeder, der eine Initialzündung gegeben hat, erstochen werden? Die Angeklagte habe den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen. Die Nebenklägerin gab in ihrer Aussage an, dass sie schon seit 2022 von ihrem Mann getrennt gelebt habe. Von sexuellen Übergriffen ihres Mannes vor dem Tag der Tat sei ihr nichts bekannt gewesen. Allerdings war ihr Mann vorbestraft. Im vergangenen Jahr verurteilte ihn das Amtsgericht Langenfeld zu einer Geldstrafe wegen 4 Fällen von sexueller Belästigung. 2 in Tateinheit mit Beleidigung und Körperverletzung. Eine gefestigtere Persönlichkeit sei mit einem sexuellen Übergriff womöglich anders umgegangen als die Angeklagte, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch. Er plädierte auf Körperverletzung mit Todesfolge. Weil die Angeklagte zwar hätte wissen müssen, welche Folgen ein Stich in den Oberkörper hat, den Tod des Opfers aber nicht beabsichtigt habe. Der Verteidiger plädierte auf fahrlässige Tötung. Seine Mandantin habe aus Panik gehandelt, sie habe sich aus der Situation befreien wollen. Der Anwalt der Nebenklägerin plädierte auf Totschlag. Sie habe vor einem deutschen Gericht die Möglichkeit, vor dem Urteil noch etwas zu ihrer Verteidigung zu sagen, erklärte die Richterin am Ende der Verhandlung der Angeklagten. Die rieb daraufhin mit der Hand über ihren Arm, überlegte kurz, schaute ihren Verteidiger an. Sie wolle nach dem Urteil zurück in die USA ziehen, sagt sie, zusammen mit ihren Tieren. Also, ich habe diesen Artikel jetzt, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht um diesen Artikel tatsächlich und muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Höhe der Strafe nicht. Ich verstehe, dass es eine Strafe geben muss, ich verstehe das nicht. Denn wenn es eine Videoaufzeichnung gibt von einem sexuellen Übergriff, was ja jetzt erstmal schon, ne, und man in der Aufklärung des Falles mit einer Angeklagten zu tun hat, die in der Vergangenheit bereits damit zu tun hatte, und ein Gutachten sagt, dass die Frau eine extrem unsichere Persönlichkeit hat. How the fuck kommt man denn dann auf ein Urteil, das über den Forderungen der Staatsanwaltschaft ist? Nochmal, dass man das juristisch aufklären muss, ist ja eine Sache. Vielleicht sollte man sich auch fragen, warum die mit einem Messer bewaffnet war. Gerne. Aber wenn die Staatsanwaltschaft eine Forderung macht und das Gericht geht darüber hinaus, trotz der Situation, I don't know. Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, man kann jetzt darüber reden, muss es hier einen Freispruch geben oder so? Ich glaube nicht, dass es den geben muss. Ich verstehe nun nicht, wie die Richterin sagen kann, dass sie jemanden angegriffen hat in einem überlegten Moment, in dem sie sich nicht mehr auf die Notwehrlage beziehen kann. Das verstehe ich nicht. Das wird ja sogar erwähnt. Ich habe das ja vorgelesen im Zitat. Das verstehe ich nicht. Sollte man da in Berufung gehen? Also darf man jetzt jeden ermorden, der einen berührt? Da wird das Oktoberfest aber ein Blutbad. Nein, darf man nicht. Es geht mir nicht darum, dass... Ich möchte ganz kurz sagen, hier geht es nicht um eine Berührung. Hier geht es um eine offensichtliche, auf Video aufgelegte, von einem vorbestraften Täter stattgefundene sexuelle Belästigung, die in Zusammenhang mit dem aktuellen Vorwurf und dem aktuellen Urteil auf jemanden getroffen ist, die halt persönlich nicht so stabil ist oder zumindest nicht so stark, um das einfach wegzulächeln und sich direkt verteidigt hat. Hier geht es nicht um irgendeine Berührung. Und ich finde es auch ziemlich relativierend, davon zu sprechen, lol, wenn der irgendwen anfasst. Nee, das war keine unabsichtliche Berührung oder irgendwie sowas. Das war ein bewusster sexueller Übergriff. So wurde es auch von mir vorgelesen. Und so steht es auch in dem Artikel, so steht es auch in dem Urteil. So steht es ja auch. Ne, ist kein, ich finde das keine angebrachte Relativierung. Gar nicht. Und hier geht es auch nicht darum, die Strafe allgemein in Frage zu stellen. Hier geht es darum, die Situation so einzuordnen, wie man sie einordnen kann und zu sagen, ja, dabei ist jemand gestorben, aber die Umstände so klar zu beleuchten und so klar zu definieren und zu sagen, hey, da fand ein sexueller Übergriff statt und im Zusammenhang mit der Person und dem Gutachten, was die Person, die den Übergriff erfahren hat, passieren muss, oder was in der Vergangenheit dieser Person passiert ist, gab es eine Reaktion, die zum Tod des ursprünglichen Täters und dann Opfers geführt hat. Und den Punkt, den ich nicht verstehen kann, und da kommt ganz explizit, die Staatsanwaltschaft hat anscheinend etwas gefordert und die Verteidigung hat etwas gefordert. Die Staatsanwaltschaft hat gefordert, ich wiederhole mir mal, ich lese den Artikel vor, aber ich muss ja immer noch wiederholen, ne, weil er nicht zuhört. Der Staatsanwaltschaft forderte auf Körperverletzung mit Todesfolge, weil die Angeklagte zwar hätte wissen müssen, welche Folge ein Stich in den Oberkörper hat, den Tod des Opfers aber nicht beabsichtigt habe. Der Verteidiger plädierte auf fahrlässige Tötung. Seine Mandantin habe aus Panik gehandelt. Daraus würde ich, da würde ich mich anschließen, zu 100%. So. Aber die Richterin oder das Gericht ist in dem Fall über das Strafmaß der Staatsanwaltschaft hinweggekommen. Und das ist ein Punkt, den kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen, schwieriger Fall. Aber ich wollte den unbedingt in die Nachrichten mit reinbringen, weil ich finde, das ist ja das ultra schwierig. Und trotz der, also man kann ja froh sein, dass es da vielleicht noch eine Videoüberwachung gab, in dem Moment, aber trotzdem crazy. Das, Ladies and Gentlemen, waren übrigens die Nachrichten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.